God bless you. Reichte Namen, reichte Namen.
Ja, Halleluja, Jesus lebt. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude, hier heute sein zu dürfen. Ich komme immer sehr gerne, wirklich sehr, sehr gerne. Hier spüre ich, dass wirklich geistliches Leben pulsiert. Amen. Und das ist auch die Attraktion des Evangeliums. Es ist nicht tot, es ist lebendig. Wir folgen keiner toten Religion, wir folgen dem auferstandenen Jesus. Ich sag's in meinen Evangelisationen immer wieder, Jesus ist nicht gekommen, um uns einzubuddeln, sondern um uns auszubuddeln. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er schaufelt uns frei. Halleluja. Und wer Jesus erlebt hat, der wird wissen, Jesus hat mich freigeschaufelt. Von aller Macht des Teufels und von allem Sand und Dreck und Schmutz dieser Welt. Und er hat uns nicht nur freigeschaufelt, sondern er hat uns gewaschen in seinem teuren Blut. Und wir sind Könige und Priester vor Gott. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Ja, wir fühlen uns hier mit dieser Gemeinde ganz besonders verbunden. Und ich möchte auch an dieser Stelle ganz herzlich für die kräftige Unterstützung danken, die wir immer wieder hier von der biblischen Glaubensgemeinde empfangen. Ihr habt einen großen Anteil an den Früchten der Arbeit, die in Afrika und an anderen Teilen der Welt getan werden kann. Der Herr wird es euch mächtiglich und hundertfältig vergelten und segnen. Halleluja. Das weiß ich ganz gewiss. Ich freue mich, dass diese Gemeinde auch eine Missions- und Evangelisationsgemeinde ist. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe ja hier euren Missionar in Guinea in Aktion gesehen, in Achim. Und ich kann nur sagen, der tut einen fantastischen Job. Eine ausgezeichnete Arbeit, ein richtiger Gottesmann. Wir haben uns da ein paar Mal getroffen. Ich hatte ja das Vorrecht, dort auch in Guinea zu sein, in Conakry. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn wir als Evangelisten kommen, wir, wie soll ich sagen, stehen Schulter an Schulter mit den Leuten, die bereits dort in diesen Ländern für den Herrn arbeiten. Und es ist mein Vorrecht, unser Vorrecht als Mission oder als Evangelisationswerk, mit ihnen zusammen das Evangeliumsnetz auszuwerfen und dann es gemeinsam einzuziehen. Und gerade in Conakry konnten wir das Netz voll einziehen. Dem Herrn sei Dank dafür. Amen. Ich freue mich, dass ich sehen kann, wie also hier von dieser Gemeinde, der biblischen Glaubensgemeinde in Stuttgart, praktisch überall Ableger entstehen. Nicht nur hier im Schwabenland und nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und das ist, was der Geist Gottes ganz bestimmt spricht. Wir müssen international aktiv sein. Halleluja. Die Dimensionen des Missionsbefehls Christi umfassen Längengrade und Breitengrade, die spannen von Pol zu Pol. Und das sind die Dimensionen, die Gott im Auge hat. Also hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt. Und mein Herz schlägt für die Welt. Wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Stimmt das? Preis dem Herrn. Ich hatte jetzt gerade vorletzte Woche einen Brief von jemand, der schrieb mir, lieber Herr Bonke, Sie tun diese Arbeit nur, um international bekannt zu werden. Da war ich platt. Und ich habe drüber nachgedacht. Und ich habe mir eins gesagt. Ich weiß, warum ich diese Arbeit tue. Ich tue diese Arbeit, um die Verlorenen für Jesus zu suchen. Und nicht, ich suche keine Federn für meinen Hut, sondern ich suche die Verlorenen für Jesus. Amen. Mich interessieren keine Federn. Mich interessieren auch keine menschlichen Ehren und Ehrungen, sondern wir wollen nur eins, die Hölle leer und den Himmel voll. Und deswegen ist Jesus gestorben. Und das wird geschehen. Oh, Halleluja, preist dem Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, ich will nur noch vielleicht ganz kurz etwas über Afrika sagen, wenn ich das darf. Mein Herz brennt, einem ganzen Kontinent das Evangelium zu verkündigen. Als ich vor vielen Jahren Missionar in Lesotho war und ich dort nur manches Mal zu 5 Leuten predigte, da hat es mich fast umgehauen. Und ich habe gesagt, Herr, wie soll Afrika dein Wort hören, wenn ich hier nur 5 Leute zusammenbekomme? 5 Leute. Ich war in großer innerer Not, in großer innerer Not. Ist nicht eine Sache von Prestige und von Popularität. Das ist alles, hat alles gar nichts damit zu tun. Wenn Menschen gerettet werden sollen, dann müssen Menschen zunächst einmal das Evangelium hören. Ein ungepredigtes Evangelium ist überhaupt kein Evangelium, weil es gar keine Menschen etwas nützt. Also, wenn alle Menschen nur gerettet werden können, wenn sie das Evangelium hören, dann möchte ich meinerseits zu so vielen Menschen das Evangelium predigen, wie nur irgend möglich. Das hat etwas mit dem Kern des Auftrags zu tun. Und dann fing Gott an, meinen Horizont zu heben. Ich sah den ganzen afrikanischen Kontinent, wie er im Blut Jesu gewaschen wurde. Und ich hörte, wie der Geist Gottes sagte, Africa shall be saved. Afrika soll gerettet werden. Und das läutete eine ganz neue Dimension ein. Und ich kann wirklich sagen, zur Ehre Gottes kann ich sagen, wir sehen, wie ganze Völker erschüttert werden von der herrlichen Kraft des Evangeliums von Jesus Christus. Ganze Völker. Ich habe mir gerade zu Hause eine Afrika-Karte anfertigen lassen, wo wir überall unsere Evangelisationen hatten. Wir werden die in unserer Missionsreportage abdrucken. Nicht dieses Mal, aber in einigen der nächsten. Ich wurde herrlich gesegnet. Wir sind ja schon fast überall gewesen. Ich sage, Herr, du hast gesagt, ich soll von Kapstadt nach Kairo gehen. Jetzt müsstest du bald mal wieder sagen, von Kairo nach Kapstadt. Wir sind ja fast überall gewesen. Und die afrikanische Karte ist ungefähr so. Unten überall, wo wir eine Evangelisation haben, da haben wir kleine Flämmchen eingezeichnet. Und dann ist ja der Norden Afrikas da. Und das ist der islamische Gürtel. Ich nenne das nicht den islamischen Gürtel, sondern die islamische Mütze. Oder Kappe. Eiskappe. Wir können da ja noch nicht überall rein. Denn wir sind kein Underground Evangelism, wir sind Upper Ground Evangelism. Aber eins weiß ich, wir machen Fortschritte selbst da. Und noch eins weiß ich, das Feuer im Rest Afrikas wird schon so heiß, das Eis beginnt zu schmelzen. Das Eis beginnt zu schmelzen. Es wird nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Das Eis beginnt zu schmelzen. Halleluja. Und ich muss sagen, das ist mir eine große Freude, in diesem Werk für Gott stehen zu dürfen und das Evangelium verkündigen zu dürfen. Es ist eine helle Freude. Wir waren im Anfang Februar jetzt in Dar es Salaam, der Hauptstadt von Tansania. Das war unser 4. Versuch, überhaupt dort in die Stadt zu kommen. 3-mal abgeschmettert, immer Ausreden. Nein, kommt nicht in Frage oder verboten oder irgendwie was. Aber diesmal hat es geklappt. Und ich sage euch, ich habe eine Erfahrung gemacht. Jedes Mal, wenn der Teufel uns hindert, ganz besonders hindert und wir kommen zum Schluss doch rein, dann wird das doppelt und dreifach so gut. Der Teufel muss immer noch bezahlen. Er muss bezahlen. Wir haben dort Herrliches erlebt. Es war wirklich, wir hatten dort eine Feuerkonferenz mit 4200 Geistlichen oder Reichsgottesarbeitern. Die waren aus allen 21 Provinzen gekommen. 4200. Ich kann euch sagen, für mich war das, ich würde sagen, fast die beste Feuerkonferenz, die wir je hatten. Da sind Feuer entstanden in den Herzen von Männern und Frauen Gottes, die jetzt mit dieser Flamme in alle Provinzen zurückgekehrt sind. Wir sind zum Siegen verurteilt in Jesu Namen. Und wer meint, dass das Christentum verlieren könnte, den möchte ich dazu einladen, einmal das letzte Kapitel in der Bibel zu lesen. So wird es nämlich ganz zum Schluss aussehen. Wir können nicht verlieren, weil Jesus schon gewonnen hat. Die Erde ist des Herrn und was darinnen wohnt. Und er hat sie nicht nur geschaffen, sondern er hat sie auch erlöst. Oh, Halleluja! Die Feuerkonferenz war fantastisch und dann die Versammlungen. Dieses Mal hat das ganze evangelische Spektrum mitgearbeitet. Ich müsste sagen, dass der gesamte Protestantismus. Zum ersten Mal hatten wir offiziell die lutherische Kirche mit dabei. Ist das nicht schön? Offiziell. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich zwei lutherische Bischöfe in jeder Versammlung auf meiner Plattform. Und es kommt noch besser. Die haben immer Halleluja gerufen. Oh, Halleluja! Und der ältere von den beiden Bischöfen kam zu mir immer wieder und hat gesagt, Bonke, mir gefällt dein Predigen. Da habe ich gesagt, oh, das ist sicherlich Prophetie. Möge es in Deutschland auch so werden. Amen. Wir beklatschen hier nicht Menschen. Wir klatschen zur Ehre Gottes. Halleluja. Und ich sage mir immer wieder, was im Himmel erlaubt ist, das kann doch in Deutschland nicht verboten sein. Halleluja! Halleluja! Und im Himmel, da rauschen die Halleluja nur so durch. Der Himmel, Himmel. Das Wort Halleluja ist gar nicht irdischen Ursprungs. Es ist himmlischen Ursprungs. Es ist ein Engelwort. Halleluja heißt Preis dem Herrn. Das ist das Wort, das im Himmel gerufen wird. Und deswegen rufen wir es hier auch von Herzensgrund. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, und dann war die Evangelisation da. Wir hatten bis zu 100.000 Menschen in einem Gottesdienst. In Dar es Salaam. In 6 Versammlungen über 400.000 Menschen. Unsere Seelsorgehelfer haben 110.000 Entscheidungskarten ausgegeben. Büchlein natürlich, diese Nacharbeitsbüchlein, die wir haben. 110.000 in 6 Versammlungen. Oh, preis dem Herrn. Gottes Reich gewinnt an Boden. Und ich muss sagen, ich bin voller Freude und Zuversicht. Auch wenn es manchmal schief geht. Wir hätten ja jetzt zurück nach Guinea gehen sollen. 2 Tage vor meinem Abflug wurde die ganze Sache abgeblasen. Dort von der Regierung. Aber das heißt nicht, dass wir aufstecken. Ich gehe trotzdem. Nur etwas später. Aber ich gehe. Wir gehen in Jesu Namen. Und wir werden auch nach Äthiopien gehen. Alles ist vorbereitet, sogar die in Amharik. Ich habe sogar das Nacharbeitsbuchlein hier. Ich habe ein Muster hier in der amharischen Sprache. Ihr müsst mal die Schrift sehen, die ist so fantastisch. Da könnt ihr überhaupt nichts mehr sehen. Ist wunderbar. Aber ich sage euch, ganz systematisch arbeiten wir uns da durch den Kontinent. Ganz systematisch wollen wir Seelen für Jesus gewinnen. Ganz systematisch die Hölle plündern. Ganz systematisch den Himmel bevölkern. Weil das der Grund ist, für den Jesus gestorben ist. Amen. Oh, gelobt sei der Name des Herrn. Vielleicht darf ich noch etwas sagen, aber jetzt etwas zu Europa und Amerika. Der Geist Gottes sprach zu mir über Europa. Und der Herr sagte, dass es an der Zeit ist, die ganze sogenannte erste Welt flächendeckend mit dem Evangelium einzudecken. Und ich sah es vor meinem inneren Auge. Und ich weiß, wenn Gott spricht, meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus gesagt. Ich kenne die Stimme. Ich sah es. Es war, als ob ein Paket kam und ich es öffnete. Erst mal das Packpapier weg und dann die Schachtel aufgemacht. Und ich sah mehr und mehr und mehr und mehr. Der Geist Gottes hat mir einen Auftrag gegeben und an dem arbeiten wir jetzt als Missionswerk mit Vollkraft voraus. Der Geist Gottes sagte mir, ich sollte ein Büchlein schreiben mit einer klassisch-evangelistischen Botschaft. Ich habe das Büchlein geschrieben. Es heißt Von Minus zu Plus über das Kreuz von Golgatha. Das ist der Kern des Evangeliums, von Minus zu Plus. Und ich habe dran geschrieben und gebetet und gebetet und geschrieben, 12 Entwürfe, aber der 12. Jetzt steht's. Und der Herr sagte zu mir, ich soll dieses Büchlein drucken lassen, zu Millionen und Abermillionen. Und dann werde ich hier herumgehen und dann werde ich den Geschäftsleuten sagen, vor dem Jahr 2000 müssen wir alle etwas ganz Besonderes tun, damit jeder deutsche Bürger das Evangelium in die Hand bekommt. Und wie soll es in die Hand kommen? Dieses Büchlein soll zum Beispiel als Beilage gemacht werden beim Spiegel und beim Stern. Und bei der Bunte. Den auflagenstärksten Publikationen. Ich weiß gar nicht, wie die Zeitschriften alle heißen. Ich interessiere mich jetzt erst seit letztem dafür, ob das nun neue Revue ist oder was. Ich sag euch, ich würde mich auch nicht schämen, in die schmutzigste Zeitschrift eine Beilage des Evangeliums zu machen. Das Evangelium ist das Licht Gottes und das Licht wird da gebraucht, wo es am finstersten ist. Und wir wollen das Licht scheinen lassen, wo es am finstersten ist. Aber ich habe es in meinem Herzen gesehen, ich habe es bereits gesehen. Ich habe nicht nur gesehen, dass das ein Projekt ist. Viele haben Ideen, dies ist eine Idee, das ist eine Idee. Ich habe keine Ideen, ich habe nur Visionen. Und wisst ihr, was ich sah? Ich sah es bereits geschehen. Ich spreche gar nicht mal von Deutschland, ich spreche von der Welt. Und wir fangen mit Deutschland noch nicht einmal an, wir fangen mit Großbritannien an. Und das ist da schon eine heiße Sache. Großbritannien hat 25 Millionen Haushalte. Und in die 25 Millionen Haushalte kommt das Büchlein mit einer rasierklingenscharfen Evangeliumsbotschaft, wo der Sack richtig zugebunden wird. Amen. In jedes Haus, innerhalb einer Woche, wird in jedem Haus in Großbritannien so ein Buch landen. Und dann soll Deutschland kommen. Und das wird klappen. Ich habe gesehen, es passierte. Jemand hat mir gesagt, oh, weißt du, vielleicht der Erzbischof, der wird vielleicht da nicht mitmachen. Ach, ich sag, das ist gar nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Schon schlimm, aber nicht so schlimm. Wir machen es trotzdem. Wir haben ein Mandat von Gott. Deutschland muss das Evangelium hören und es wird das Evangelium hören. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich sagte zum Herrn, ich sage, Herr, ich bin doch gar kein Literat. Warum sagst du mir, ich soll ein Büchlein schreiben? Und wisst ihr, was der Herr zu mir sagte? Ich war platt. Der Herr sagte zu mir, du bist auch gar nicht meine erste Wahl. Du bist meine dritte Wahl. Aber die ersten beiden wollten nicht gehorchen. Und da sprang ich auf und ich hatte Tränen in meinen Augen. Ich sagte, Herr, auch wenn ich dritte Wahl bin, ich werde einen erstklassigen Job machen. Einen erstklassigen Job. Halleluja! Und das wird auch gemacht. Ich sage euch, das wird auch gemacht. Und da ist mir noch was aufgefallen. Also ich muss sagen, ich habe eine Offenbarung nach der anderen gehabt. Ich habe gedacht, ja, nur wie kriege ich das richtig jetzt, das Büchlein so richtig schön hin, wie es sein muss? Wisst ihr, was mir klar wurde? Ich habe gedacht, ach, wenn der Herr mir nur 5 Pfund gegeben hat zum Wuchern, dann will ich mal so einen Metalldetektor nehmen und mal nach vergrabenen Funden suchen. Es gibt ja Leute, die ihre Funde vergraben haben sollen. Fantastische Funde. Die suche ich. Und dann nehme ich Kredit auf, wenn ich sie gefunden habe. Und wenn die mit ihren Funden nicht wuchern, dann borge ich sie. Und dann wuchere ich auch noch ein bisschen mit deren, weil mir meine zu wenig sind. Ich hoffe, dass ihr das richtig versteht. Eins will ich nur sagen. Ich möchte alles tun, damit Gottes Reich kommt mit Macht und Kraft und Herrlichkeit. Und möge der Herr hier unsere Herzen inspirieren wie noch nie zuvor. Großes gilt's für Gott zu wagen. Großes. Und das deutsche Volk ist das größte Volk Europas. 80 Millionen Einwohner. Wir hier schulden diesen Menschen das Evangelium. Wir sind nicht dafür verantwortlich, ob sie nun sich retten lassen oder nicht retten lassen. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass wir ihnen das Evangelium zugänglich machen und zustellen. Und das wollen wir tun. Und ich werde mich damit einbinden lassen in Jesu Namen. In der Karwoche 1994 soll in dieser einen Woche ganz England zugedeckt werden mit dem Evangelium. Nicht nur England, ich spreche von Großbritannien. Halleluja, darauf arbeiten wir hin. Wir brauchen 25 Millionen Büchlein. 25 Millionen Büchlein. Die lassen wir uns in Singapur drucken und in Taiwan drucken und in Hongkong drucken, wo es so billig ist, wie es nicht mehr billiger gehen kann, aber das Evangelium kommt in die Hände der Menschen. Halleluja, preis dem Herrn. Ich möchte euch herzlich bitten, betet für uns weiter. Wir brauchen eure Gebete ganz intensiv. Mir ist deutlich, je länger, je mehr, vor allen Dingen je nördlicher wir in Afrika kommen. Und ich will hier keine alten Geschichten wiederholen, aber manches Mal ist es heiß und manches Mal ist es lebensgefährlich. Aber das spielt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Auch zum Beispiel in Guinea, ich war fast wie ein Gefangener. Ihr hättet mal sehen sollen, Alter, die Soldaten vor meiner Hotelzimmertür, 24 Stunden am Tag. Da mit ihren, wenn ich nur mal ein paar Schritte rausging aus dem Hotel, dann folgten mir 4 Soldaten. Die hatten dann, waren da so bestückt mit allen möglichen Waffen. Ich sag, trinkst du immer hier aus dieser Coca-Cola-Flasche, habe ich da den einen Soldaten gefragt. Sag, das ist keine Coca-Cola-Flasche. Sag, das ist Tränengas. Ja, Tränengas. Wir brauchen eigentlich, ich habe solchen Schutz nicht angefordert. Aber eins will ich euch sagen, der Kampf ist heiß. Aber Jesus ist Sieger. Halleluja. Und ich freue mich, dass wir auch als Deutsche uns von Gott gebrauchen lassen können, dass die Enden der Erde sein Heil schauen. Ist das nicht schön? Wer freut sich darüber? Es ist doch fantastisch. Ich finde, das ist fantastisch. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Okay, darf ich noch einige kleine Sachen sagen? Wir haben hier einen Tisch mitgebracht mit einigen kleinen Büchern. Ich will euch sagen, ich bin von Natur aus überhaupt kein Mensch, der da mit Handelswaren rumreist. Ich mag das absolut nicht. Ich bin immer sehr scheu da. Aber ich finde eines, wir sind mit den Mächten, die die Seele vernichten, viel zu umgänglich und viel zu freundlich. Der Satan sendet auf allen Kanälen. Und ich meine, Gott muss auf allen Kanälen senden. Amen. Und ich meine jetzt durch den Kanal der Verkündigung, ich meine durch den Kanal der Literatur, ich meine durch den Kanal der CDs und der MCs und der Musik und was nicht alles. Ich bin davon überzeugt, mehr denn je davon überzeugt, wir müssen auf allen Kanälen senden und das Wort Gottes verbreiten. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Wenn das Feuer fällt. Ich habe mein ganzes Herz da reingelegt. Das sind nicht nur Geschichtchen und Erlebnisse, sondern das sind biblische Expositionen. Ich wünschte, ich hätte so ein Buch gehabt, als ich ein Anfänger war. Das hätte mir sehr viel geholfen. Aber wer wirklich einmal ein effektiver Diener oder Dienerin Gottes werden will, nimm dir mal das Buch und nimm dir Zeit, es auch zu lesen, nicht nur im Regal stehen haben. Lies es, der Heilige Geist wird zu dir reden und sprechen. Preis dem Herrn. Ich habe gerade letzte Woche herausgefunden, dass meine Bücher jetzt bereits schon in 37 Sprachen gibt, in aller Welt, überall, in vielen, vielen Sprachen. Und ich danke Gott dafür, weil das Evangelium hinausgeht. Halleluja. Das möchte ich sehr empfehlen. Dann habe ich noch etwas, was ich zum allerersten Mal in meinem Leben mache. Ich habe sowas das noch nie gemacht von einer Plattform. Aber mir sprach der Geist Gottes zu mir, auch Musikkassetten, diese herrliche Anbetungsmusik, die ihr hier habt, ist wunderbar. Fantastisch. Ich danke Gott dafür. Und wenn man so den ganzen Tag in so einer Atmosphäre ist und diese Lieder, herrliche Anbetungslieder hört, dass irgendwie wird man da getragen. Merkt ihr das nicht auch? Zu Hause, in der Familie, im Auto, der Stau ist lange nicht so schlimm, weil man in der Anbetung ist. Und ich habe hier einige Kassetten mitgebracht und freue mich, dass ich hier etwas ganz Besonderes machen kann. Wir haben hier die von Hosanna Music, diese CDs, die allerneueste, die es in Deutschland noch gar nicht gibt. Aber das Schöne ist, dass wir es so machen können, wer zwei dieser CDs nimmt, der bekommt eine MC geschenkt. Obendrauf. Ist das nicht fantastisch? Ich glaube, dass das viele, vielleicht jüngere Leute oder auch ältere Leute interessieren wird. Die beste Anbetungsmusik in der Welt, so das Hosanna gilt dafür, das ist wirklich wunderbar. Amen. Und dann haben wir auch unsere Missionsreportage hier, die allerneueste, die ist noch nicht verschickt. Wer sie haben möchte, kann sich nachher mitnehmen. So, und jetzt komme ich zu dem, was mir auf dem Herzen liegt. Preis und Dank sei dem Herrn. Ich habe mich in der letzten Zeit mit Johannes 17 beschäftigt. Und das wird mir immer kostbarer. Immer kostbarer und immer schöner. Wie herrlich ist doch Gottes Wort. Das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und ich glaube auch in meinem Herzen, dass hier heute Morgen Jesus wirklich aktiv ist. Amen. Und wie wir es vorher schon hörten von Peter, Jesus tut Dinge, Jesus tut Dinge, Jesus tut Wunder an einem jeden, der es auch noch nie erlebt hat. Er kann es jetzt erleben. Preis dem Herrn. Johannes 17, gehen wir noch mal ganz kurz. Johannes 17. Das hohe priesterliche Gebet. Ich kann nicht alles lesen, aber doch einiges. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und so weiter und so fort. Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, und so weiter und so fort. Das Ruhm. Unser großer Fürsprecher lehrt uns, wie wir Fürbitter werden können oder wie wir Beter sein können. Auf unserem diesjährigen Missionskalender habe ich einen Satz draufschreiben lassen, aufdrucken lassen. Evangelisation ohne Fürbitter, ohne Fürbitte, ist wie ein Sprengkörper ohne Sprengkapsel. Und auch umgekehrt, Fürbitte ohne Evangelisation ist wie eine Sprengkapsel, die nichts zu sprengen hat. Und genauso ist das auch. Wir sollen nicht nur beten, sondern wir sollen auch handeln. Wir sollen nicht nur beten, sondern wir sollen auch handeln. Wir sollen nicht nur Fürbitte sein, sondern wir müssen immer wieder mit der Fürbitte gepaart auch das Evangelium verkündigen. Das eine braucht das andere. Und wir in unseren Evangelisationen wissen das nur zu gut. Ich glaube an die Fürbitte, ich glaube an das Gebet für mein eigenes Leben und auch im Leben unseres Teams. Wir haben eine richtige Fürbitterabteilung. Suzette Hatting ist da, ja, diejenige, die dort diese Abteilung leitet. Und in jeder Evangelisation wird sehr, sehr gezielt darauf eingegangen. Fürbitte ist wichtig, aber Fürbitte muss immer gepaart gehen mit Seelengewinnung. Mit Evangelisation. Auch Jesus, der immer und viel gebetet hat, hat nicht nur gebetet, sondern er hat in Lukas 4 gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Also, Jesus war ein Beter und Jesus war ein Verkündiger. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn man das eine vom anderen trennt, dann funktionieren beide nicht. Dann funktionieren beide nicht. Ich möchte einige Punkte herausholen, die mich tief gesegnet haben. Und ich glaube, die auch euch segnen werden. Johannes 17, fangen wir mal an. Da heißt es, oder in Johannes 1, in Johannes 1 zum Beispiel. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Es ist enorm, was hier steht. Zweimal haben wir hier das kleine Wörtlein bei in diesem Vers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also zweimal das Wörtlein bei in einem Vers. Das Wort war bei Gott. Und im Griechischen, das ist ja der Urtext des Neuen Testamentes, da bedeutet dieses kleine Wörtlein bei, das wir zweimal da finden, das heißt eigentlich gegenüber. Das Wörtlein bedeutet von Angesicht zu Angesicht. Im Anfang war das Wort, nämlich Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort, Jesus, war bei Gott. Mit anderen Worten, Jesus war vom Anfang an, von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater. Dann kommt die nächste Frage. Wenn das so ist, warum hat Jesus so viel beten müssen? Ich höre manches Mal, wie Christen sagen, wir müssen beten, damit wir Gemeinschaft in Gemeinschaft mit Gott kommen. Jemand sagt, wir müssen beten, um Gemeinschaft mit Gott aufzubauen. Gebet baut Gemeinschaft mit Gott auf. Nein, nein. Da spannt man, da zäumt man das Pferd von hinten auf. Ich will euch sagen, Jesus war in ununterbrochener Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater und doch hat er immer wieder und sehr, sehr viel gebetet. Gebet ist nicht da, um Gemeinschaft mit Gott aufzubauen, sondern Gebet ist ganz logisch, wenn wir Gemeinschaft haben. Stimmt das? Wenn ich Gemeinschaft mit Peter habe, dann sitzen wir uns doch nicht gegenüber und gucken uns nur an. Wir reden doch miteinander. Und warum reden wir? Wir reden, weil wir in Gemeinschaft sind. Und wenn wir keine Gemeinschaft hätten, könnten wir auch nicht reden. Und das Beten ist Reden mit Gott. Halleluja. Das Beten ist Reden mit Gott. Wir beten nicht, um Gemeinschaft aufzubauen, sondern wir beten, weil wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Und diese Gemeinschaft und diese Konversation, dieses Gespräch mit Gott, das pflegen wir. Halleluja. Und ich sage euch, wer Gemeinschaft mit Gott hat, der betet gerne. Und wer keine Gemeinschaft mit Gott hat, der betet nicht gerne. Und je weniger man betet, je weniger will man beten. Und je mehr man betet, je mehr will man beten. Ist genauso wie mit dem Essen. Ja, das ist gar kein, ich meine, das ist ja schließlich klar. Wer viel isst, will noch mehr essen. Und wer wenig isst, will noch weniger essen. So läuft das. Aber wer viel betet, der will noch viel mehr beten. Stimmt das? Gebet macht noch mehr hungrig. Oh, die Gemeinschaft ist so herrlich und ist so wunderbar. Das ist absolut fantastisch. Jesus war in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater und ständig am Beten, ständig am Beten. Preis und Dank sei dem Herrn. Ich habe mal etwas in Lukas gefunden, das hat mich bewegt. Ich glaube, das belegt das auch. In Lukas Kapitel 11. Lukas 11, Vers 1. Ich reiße das nur ganz kurz an. Hören wir mal hier. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. So war das. Die Jünger wachten morgens auf und schauten rüber, wo Jesus geschlafen hatte, als sie zu Bett gingen und stellten wieder einmal fest, dass die Stelle leer war. Und naja, sie kannten ja Jesus und wussten, wo er dann zu finden war. Und die weckten sich gegenseitig und haben gesagt, so, jetzt gehen wir mal dahin, wo wir Jesus vermuten, auf dem Berg, da ist er doch bestimmt wieder am Beten. Und dann steigen die 12 Jünger dem Herrn Jesus hinterher. Und von Weitem hören sie schon, wie ihr Meister, ihr Herr betet. Stellt euch das mal vor, wer hätte nicht mal gerne Jesus beten hören wollen. Das muss doch durch Mark und Bein gedrungen sein. Und die hören und hören und hören. Und die kommen immer näher, aber jetzt auf Zehenspitzen. Sie wollen das Gebet auf keinen Fall stören. Jesus merkt gar nicht, dass sie da sind. Er ist wie entrückt im Gebet und spricht mit dem Vater. Die Augen hat er nicht zugemacht. Die Bibel sagt, wenn Jesus betete, da hob er seine Augen auf. Wir machen unsere Augen auf. Naja, das ist ja einerlei, wie man die Augen hat. Hauptsache, man betet. Okay? Hauptsache, man betet. Ich habe nur eins festgestellt, wenn man für Besessene betet, nie die Augen zu machen. Nie. Das lohnt sich. Okay? Und dann stehen sie wie gebannt und hören, wie Jesus betet. Es wird nicht gesagt, was er gebetet hat, aber ich nehme an, ich weiß, was er gebetet hat. Jesus hat für Petrus gebetet. Herr, lass deinen Glauben nicht aufhören. Und vielleicht stand er da. Und das ging ihm durch Mark und Seele und durch Geist. Jesus betet für mich. Und dann war Jesus fertig. und schaut hernieder und sieht seine Jünger um sich herum. Und da tritt Petrus hervor und dann sagt er diesen Satz: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wisst ihr, was er eigentlich sagte? Herr, wenn das Beten ist, dann wollen wir auch beten. Halleluja. Herr, wenn das Gebet ist, dann wollen wir auch beten. Das Gebet Jesu machte die Jünger hungrig, auch Beter sein zu wollen. Und möge Gott Gnade schenken, dass wir so auch von Jesus lernen und auch von anderen lernen, wahre Beter zu werden. Halleluja. Ich möchte noch einmal sagen, also, den Feind nur in der Fürbitte im Geist zurückzuwerfen oder zurückgeworfen zu haben, ist ein weggeworfener Sieg, wenn wir nicht sofort anschließend mit der Verkündigung des Evangeliums nachsetzen. Ich sag's noch einmal. Ein in der Fürbitte errungener Sieg ist ein weggeworfener Sieg, wenn hinterher nicht sofort das Evangelium verkündigt wird. Fürbitte und Verkündigung gehören zusammen wie der Sprengkörper mit der Sprengkapsel. Dann kommt es zur Detonation. Es gibt manche, die sich gerne abkapseln, total abkapseln, nur um zu beten. Es ist wunderbar, wenn man betet. Aber, wie mir jemand sagte, naja, als die Mauern Jerichos fielen, da haben sie auch nur Lobpreis gesungen. Da haben die sich aber schwer geirrt. Ich will euch sagen, was passierte, als die Mauern Jerichos fielen. Als die Mauern Jerichos fielen, durch den Lobpreis, jawohl, durch das Blasen in die Posaunen, als die Mauern fielen, da war Jericho noch lange nicht eingenommen. Da mussten die Männer mit ihren Schwertern über die Trümmer der gefallenen Mauer hinwegsteigen und fingen Straßenschlachten an. Es ging von Straße zu Straße und von Haus zu Haus. Und wenn das überhaupt ein Bild für uns im Neuen Testament ist, und es ist ein wunderbares Bild, dann heißt es für uns, wir müssen beides tun. Wir brauchen die Posaunen und wir brauchen die Schwerter. Wir brauchen die Fürbitte und wir brauchen die Verkündigung. Diese beiden Elemente gehören zusammen. Amen. Oh, Halleluja. Preis und Dank sei dem Herrn. Ja, was ist Gebet? Ihr habt sicherlich schon viel darüber gehört. Ich will nur ganz kurz hier und da anreißen. Ich höre es ja auch immer wieder. Was ist Gebet? Mir sagte jemand: Warum beten Sie überhaupt? Sie brauchen gar nicht beten, denn Sie können den Willen Gottes ja doch nicht ändern. Ich war platt. Sie können den Willen Gottes doch nicht ändern. Und da ging mir ein Licht auf. Nein. 10.000 Mal nein. Wir beten nicht, damit Gott seinen Willen ändert, sondern wir beten, dass Gottes Wille geschieht. Stimmt's? Wir beten, dass Gottes Wille geschieht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Sein Wille soll geschehen. Das heißt natürlich nicht, dass Gott jedes unserer Gebete erhört. Es gibt Leute, die sagen, Gott erhört einfach nicht mein Gebet. Ich bete schon so viele Jahre und Gott hat mein Gebet nicht erhört. Es gibt auch Leute hier, die, ich bin davon überzeugt, dass es auch Menschen hier gibt, die so sprechen. Gott erhört nicht mein Gebet. Ihr habt vielleicht schon mal von dem kleinen Mädchen gehört. Das kleine Mädchen, das betete kurz vor Weihnachten in ihrem Zimmerlein und hat gesagt: Lieber Herr Jesus, gib mir doch zu Weihnachten ein Fahrrad. Die Eltern hörten das an der Tür. Haben gesagt, wir kaufen ihr eins. Und da gingen sie ins Geschäft und haben sie gesagt, aber die Kleine ist doch noch zu klein. Wir kaufen ihr lieber ein Dreirad. Dann kauften sie ihr ein Dreirad. Dann kam Weihnachten. Das Dreirad stand unter dem Baum und das kleine Mädchen kam herein zur Bescherung. Dann sah sie das Dreirad, die Kleine, und sagte, lieber Herr Jesus, weißt du noch nicht mal, was ein Fahrrad ist? Ja, der Jesus weiß, was ein Fahrrad ist. Aber er weiß auch, dass sie sich damit hätte wehtun können. Und deswegen hat sie ein Dreirad bekommen. Und somit gibt uns Gott nicht jedes Fahrrad, um das wir beten. Aber vielleicht möchte er dir gerne ein Dreirad geben. Bete doch einmal andersrum. Und bete doch einmal, dass sein Wille geschieht in deinem Leben. Und ich möchte noch eines sagen. Wenn wir beten, dass Gottes Wille in unserem Leben geschehe, dann ist das immer das Optimum für unser Leben. Stimmt das? Keine Flicksache, keine Stücksache, keine Ich-Denk-Sache, keine Ich-Versuch-mal-Sache, sondern Gottes Plan für mein Leben. Das muss ein wunderbarer Plan sein, weil ich einen wunderbaren Gott habe. Und wenn ich jetzt einmal sage, Herr, vielleicht bete ich immer in die falsche Richtung. Ich habe das mal, das ist ein dummes Beispiel, aber ich sag's doch mal. Ich weiß noch, wie ich einmal auf einer Brüdertagung, und da habe ich ein Zimmer geteilt mit einem alten Diener Gottes. Und das war für mich eine Plage. Nur in dem einen Sinne, weil der Mann fürchterlich schnarchte. Ich dachte immer, der war am Sterben. Diese Röchelei. Und wenn er dann mal zwischendurch ganz abrupt aufhörte, dachte ich, er war tot. Also es war furchtbar. Und nun, ich war der Junior und er war der Senior und ich wollte die doch nicht einfach wachrütteln. Und ich habe in mein Bett gelegt und habe immer gedacht, ach Herr Jesus, bitte, lass ihn doch mit dem Schnarchen aufhören. Aber es wurde schlimmer. Und einmal denke ich, hey, vielleicht bete ich falsch rum. Da hat gesagt, lieber Herr Jesus, lass mich doch das Schnarchen nicht mehr hören. Innerhalb von Minuten war ich eingeschlafen, habe nichts mehr schnarchen gehört. Und da habe ich hinterher gedacht, das ist eine wunderbare Weisheit. Es gibt Leute, die beten krampfhaft, verbissen, immer in eine Richtung. Sie wollen das so haben. Sie wollen Gottes Willen ändern. Ich will dir sagen, lass dir doch mal von Gott sagen, was er überhaupt für dein Leben geplant hat. Ihr jungen Leute, ich sehe viele junge Leute hier. Ich kenne so viele junge Leute, die haben ihr Leben fantastisch geplant. Ihre Karriere, ihr Studium, ihr alles ist unter Dach und Fach, inklusive BAföG. Aber, sie haben noch nie gefragt, Herr, was hattest du im Sinn, als du mich durch deine Gnade gerettet hattest? Was hattest du im Sinn für mein Leben? Ich möchte den Willen Gottes tun. Ich will den Willen Gottes tun. Oh, Halleluja. Ich sage euch, fangt mal an, in die Richtung des Willens Gottes zu beten. Und mit einem Mal wird alles wahr werden, was vorher nie klappen wollte. Es klappt und es klappt. Und der Herr ist da und der Segen ist da und die Freude ist da. Halleluja. Und der Frieden ist da. Auch in der Familie, auch in der Ehe. Der Frieden ist da mit den Nachbarn. Es ist wirklich fantastisch, im Willen Gottes zu leben. Stimmt das? Also, warum beten wir? Oder was ist Gebet? Gebet ist nicht, dass wir eine Änderung des Willens Gottes erzwingen, sondern wir reden mit Gott, um seinen Willen herauszufinden und dann lassen wir uns von seinem Geist in diese Richtung lenken, in die Richtung seines wunderbaren Gotteswillens. Und dann wird es interessant. Stimmt das? Ich habe noch einen ganz wunderbaren Punkt, der mich tief gesegnet hat. Warum beten wir? Wir beten schlicht und einfach deswegen, weil Gott Gebet erhört. Das ist keine religiöse Übung. Das ist nicht die Ansammlung einer, das ist nicht die Sammlung frommer Wünsche, wenn wir beten. Das sind nicht Rituale. Das sind nicht Riten, religiöse Riten, die es zu erfüllen gibt. Sondern wir beten, weil Gott Gebet erhört. Halleluja. Und gerade dieses hier, Johannes 17, ist so ein Spitzenkapitel, das das belegt. Ich habe mir mal hier in diesem Kapitel ein Wort unterstrichen. Im Griechischen ist es das Wort Hina, H-I-N-A, Hina, Hina. Immer wieder Hina finden wir dort, und zwar 19 Mal. Stellt euch vor, das Wort Hina im 17. Johannes 17 kommt 19 Mal vor. Und das Wort Hina bedeutet damit. Wie hat Jesus gebetet? Jesus hat nicht gebetet, nur um sich selbst zu beruhigen. Jesus hat gebetet, damit Dinge geschehen. Halleluja. Wir beten, damit Dinge geschehen. Dass der Wille Gottes geschieht in jedem Bereich unseres Lebens. Wir beten, damit Probleme gelöst werden. Wir beten, damit Menschen frei werden von ihren Krankheiten. Wir beten, damit Seelen gerettet werden. Wir beten, damit Depressionen weichen. Wir beten, damit Ketten brechen. Wir beten, damit, damit Riegel zerbrochen werden. Aber wir beten und Gott erhört Gebet. Damit, preist dem Herrn. Ich war mal im WDR an einer Talkshow. Und da hatte man einen Professor eingeladen, einen Professor der Theologie und mich. Und dann sagte der Moderator, sagen Sie doch mal, warum beten Sie? So war das so ungefähr. Warum beten Sie? Der Professor, der sagt, wissen Sie, wenn ich zum Beispiel an und das Vater Unser denke, da beten wir, geheiliget werde dein Name, geheiliget werde dein Name. Er sagt, wenn wir das beten, dann beruhigen wir uns selbst. Wenn wir das beten, beruhigen wir uns selbst. Da konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich habe gesagt, Herr Professor, erlauben Sie bitte, wir beten nicht selbst, wir beten nicht, um uns selbst zu beruhigen, sondern wir beten, weil Gott Gebet erhört. Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wir beten, damit Dinge geschehen. Und ich erwarte jetzt hier, dass hier Dinge geschehen in den Leben von einzelnen Menschen. Gott tut Großes. Gerade jetzt. Amen. Damit. Halleluja. Oh, es geschehen Dinge. Ich möchte von, nun wo ich schon dabei bin, ich hatte auch vom ZDF Besuch. Ich kam in unsere Missionszentrale nach Frankfurt. Da war ein junger Mann, der da ein Vorgespräch haben wollte, für eine Talkshow. Der Chef, ein feiner junger Kerl, muss ich schon sagen. Und ich höre mit einmal so einem Gespräch, wie er mal hin und wieder so ein Bibelwort zitiert. Und da einmal klickt es bei mir und ich sage, hören Sie mal, haben Sie Theologie studiert? Da sagt er zu mir, nein, habe ich nicht. sagt, ich habe Philosophie studiert. Er sagt, ich will Ihnen aber sagen, was der Unterschied ist zwischen Theologie und Philosophie. Er sagt, Theologie ist begrenztes Denken, denn man kann nur in eine Richtung denken, Gott. Philosophie ist unbegrenztes Denken. Wir können in alle Richtungen denken. Ich habe drüber nachgedacht. Und wisst ihr was? Was mir so klar geworden ist, ein Mensch, der meint, begrenzt von Gott zu sein, der hat noch nichts begriffen. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich möchte von Gott gar nicht so frei sein, wie Sie es sind. Denn wer von Gott frei ist, der ist von Gott so frei, wie das Schiff von Wasser frei ist, das auf der Sandbank liegt. Ist das nicht wahr? Ja! Ja, man kann sagen, das Schiff ist frei, aber das ist tot und bewegt sich nicht und verfault obendrauf. Was steht in Apostelgeschichte 17? Denn in ihm leben und weben und sind wir. Ich will nicht von Gott frei sein, ich will noch mehr von Gott haben. Und diese herrlichen 7 Ozeane Gottes, die möchte ich kennenlernen, von einem zum anderen. Wir haben einen großen und herrlichen Gott, ihm ist keiner gleich. Wer das glaubt, sage einmal Halleluja. Halleluja. Oh Halleluja. Oh Halleluja. Nein, nein, wir sind von Gott nicht frei. Der Gagarin, ich war in Kiew im letzten Jahr und habe in Kiew im Dynamo-Stadion gepredigt und dann war da eine große Statue vom Gagarin. Der war ja ein Ukrainer. Da hat man mir gesagt, hier ist der erste Mann im All. Der erste Mann im All. Gagarin. Okay, das ist eine enorme Leistung. Das respektieren wir. Fantastisch. Aber was mich an Gagarin ärgert, ist, dass er, als er im All war, aus seiner kleinen Luke rausgeguckt hat und zurückgekommen ist und gesagt hat, ich habe Gott da nicht gesehen. Er hätte Gott nicht im All gesehen. Es kommt mir so vor wie der englische Admiral Nelson. Der setzte sein Seerohr ans blinde Auge und sagt, ich kann den Feind nicht sehen. So kommt mir das vor. Ich frage mich eins, wenn Gott unser Vater ist, dann will ich euch sagen, wo ihr Gott suchen könnt. Bei seinen Kindern. Ein Vater ist doch gerne bei seinen Kindern. Was soll der da jetzt im Weltall rumschweben? Nur um den Herrn Gage. Ein Vater ist bei seinen Kindern. Halleluja. Aber wir haben einen himmlischen Vater. Und du hast einen himmlischen Vater, der auf dich achtet und jeden Herzensschrei hört. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann rückt Gott uns zurecht, holt uns aus unserem eigenen verlorenen Willen heraus, setzt uns in seinen Wille hinein und mit einem Mal funktioniert alles, was vorher nie funktionieren konnte. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Oh, Halleluja, in ihm leben und weben und sind wir. Wer mit Jesus lebt, der hat ein hochinteressantes Leben. Ein hochinteressantes Leben. Oh, das kann ich selber sagen. Amen. Preist dem Herrn, ich bin fast fertig. Habt ihr noch Zeit? Ich will euch noch was sagen, denn das muss ich in Deutschland sagen. Das sage ich sonst fast nirgendwo, aber in Deutschland muss ich das sagen. Wisst ihr, das Bibelwort für beten hat als Wurzel in der ganzen Heiligen Schrift das Wort Aufschrei. Aufschrei. Also beten im Alten Testament, das war ein Schreien zu Gott. Wir lesen es immer wieder. Und sie schrie zu Gott. Und er schrie zu Gott. Und sie schrien zu Gott. Die hatten keine stille Zeit. Die schrien zu Gott, das war nichts, da war gar nichts still. Auch das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, das mag ich gar nicht. Die Nacht war heilig, aber still war die Nacht nicht. Denn die Engel kamen vom Himmel und haben gesungen. Und die haben noch nicht mit Schalldämpfern gesungen. Aber das biblische, das Wort für Beten in der Bibel hat etwas mit Schreien zu tun. Das Wort selber lehrt uns das. Sie schrien zu Gott. Ich will euch das beweisen. Ihr braucht gar nichts glauben, was ich nicht beweisen kann. Hier in der Heiligen Schrift natürlich und einzig und allein da. 1. Samuel Kapitel 1. Das ist hochinteressant. Jetzt hört gut zu. Hier haben wir die Geschichte von der Hanna, der Frau des Elkanas. Die war unfruchtbar und wurde von den anderen Frauen gehänselt, weil sie kein Kind hatte. Das war damals sehr grausam.